Das habe ich heute ausgesucht für diesen Tag des Dankens, 5. Mose 26. In der Wüste Sinai steht das Volk Israel und Mose ordnet an, wie es die Israeliten halten sollen, wenn sie einmal im gelobten Land sind. Ja, 5. Mose 26, Seite 214. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Städte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, als sein Name daselbst wohne. Wir haben das verschiedentlich miterlebt in Israel, das Schavuot-Fest, das ist die ersten 7 Wochen. Dann wird die erste Ernte eingebracht und dann feiern sie das, wie die Kinder die Körbe bringen und wie man sich freut und Gott dankt. Und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen, ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, am Rand der Existenz, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten. Und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. War immer für die Israeliten natürlich aus der Wüste, so wie wenn das Überfülle, das heißt an einer anderen Stelle, da im 5. Mosebuch, wo man die Milch aus dem Felsen saugen kann, aus dem steinigen Boden, wo Gott das Wunder schenkt, aus dem Boden, wo eigentlich gar nichts wachsen kann, gibt er uns Nahrung, die Fülle. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast, und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Man kann heute am Erntedanktag viele tiefsinnige Betrachtungen hören und da wird immer wieder geklagt und darauf hingewiesen, es wird so wenig gedankt. Menschen sind so undankbar. Jetzt brauchen Sie nicht denken, dass ich auch noch in die Kerbe hineinhaue und sage, reiß dich mal zusammen und dank mal schön. So sind wir alle erzogen worden. Wir haben eine gute Erziehung gehabt. Wurde uns eingebläut beim Essen, wenn wir irgendwo zu Gast waren, mussten wir sagen, danke, ich bin satt, auch wenn der Bauch noch vor Hunger gebrüllt hat. Das Danke lernen haben wir gesagt, auch wenn es gegen unsere Gefühle war. Und ich habe die Sorge, es könnte auch so sein, dass manche gewählt sind, sagen wir auch noch Gott danke. Kein Volk der Welt ist so reich wie unser Volk. Kein Volk kann sich den teuersten Umweltschutz der Welt leisten wie unser Volk. Niemand hat so ein tolles Sozialsystem wie unser Volk. Tatsächlich undankbar. Ich habe gestern zufällig auswärts eine Frau kennengelernt, die erzählte mir, wie ihr Mann vom Krieg zurückgekommen ist. Und bald drauf ist doch bei den Schwiegereltern vom Heuboden gefallen und war querschnittsgelähmt. 14 Jahre, sie hat ihn gepflegt im Bett. Und dann ist er gestorben und dann sagt sie so ganz beiläufig, ich war ganz allein mit meinen Kindern, wir haben 7 Jahre lang keine Rente bekommen. Aber das wissen die Jungen heute alle nimmer. Es ist unsere Generation gewesen. War selbstverständlich. Niemand war da. Aber es geht mir jetzt nicht um die Dankbarkeit. Mein erster Punkt heißt, man wird so schnell übermütig. Man wird so schnell übermütig. Wo hat denn Mose im Auftrag Gottes das Erntedankfest eingesetzt? Am Ende eines grausamen Wüstenzuges. Die Tortur hätten wir nicht durchgehalten. Wir können das ja oft mit unseren schlechten Nerven gar nicht durchstehen, wenn uns Gott an der kurzen Leine hält. 42 Jahre lang war das jeden Morgen ein neues Warten. Was essen wir heute? Wo geht die Reise hin? Und dann war die Sonnenglut und die Steine waren heiß und dann war kein Wasser da und dann waren die Leute krank und dann haben Feinde das hilflose Heer der Israeliten überfallen. Sie waren wirklich hilflos. Es gehört eben doch zum Erntedanktag, dass die Älteren das erzählen. Ihr Jungen, ich glaube, ihr hört es doch ganz gern. Wenn ihr noch mal welche habt, die das erzählen, wie das war in Stalingrad oder im Kriegsgefangenenlager. Oder als der Vater so früh wegstarb und man plötzlich in der großen Not war oder man... Ja, wie viele von Ihnen haben nie die Ausbildung bekommen können, die Sie eigentlich wollten, weil es Geld gefehlt hat? Und Mose sagt, wenn ihr ins Land kommt, und jetzt kommt es aus dem Blick, natürlich der Wüste, wo Milch und Honig fließt, war auch noch eine harte Arbeit in Israel auf dem steinigen Boden, natürlich. Aber ihr werdet im Nu, und jetzt kommt das Wort, das Mose gebraucht, im 5. Buch Mose 32. Ihr werdet übermütig. Ihr werdet übermütig. Was steht noch da? Ihr werdet dick, feist und fett. Harte Bibelsprache. Dick, feist und fett. Übermütig. Und wie zeigt sich der Übermut? Ihr vergesst Gott. Ihr sagt gleich, meine Hand hat es geschafft. Meine Hand hat das gemacht. Und vergesst gar nicht, wie das die Güte Gottes ist. Man sagt ja heute immer wieder, dass unsere Generation das besonders wichtig sei mit der Umwelt. Uns allen ist das ja wichtig. Wer will schon eine kaputtgehende Natur um sich her haben? Aber ich habe den Eindruck, unsere Generation sieht die Umwelt immer sehr oberflächlich. Da sieht man nur die Zerstörung, die tut uns weh, was wir mutwillig zerstören und kaputt machen. Und wir vergessen, dass die ganze Schöpfung voller Not ist. Wissen Sie das? Ich sage schon, Jahrhunderte vor dem ersten Benzinmotor gab es Überschwemmung und Dürre. Die gute Schöpfung Gottes ist in den Fall der Sünde mit hineingerissen. In der Natur herrscht ein Leiden, wenn der Stärkere den Schwächeren unterdrückt. Und da gibt es Schädlinge, und die gab es schon immer und zu allen Zeiten. Wenn ich einmal unser Land ansehe und mir die Geologen erklären, welche unheimlichen Wasserfluten einmal die Täler geschaffen haben. Gehen Sie doch in viele Teile der Welt und sehen Sie, wie das ist mit den Seuchen und den Epidemien. Wir sehen doch die Bilder. Nun, da sagt man immer, es ist von Menschen verursacht. Ich weiß nicht. Es liegt auch viel in der Natur drin. Erdbeben und Vulkane und allem. Es ist ein Wunder, dass wir so im Frieden leben dürfen. Wissen Sie, dass das alles ein Geschenk Gottes ist? Wir haben ja die Urlaubspredigen gehabt, da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bibel uns die Schöpfung zeigt, wie denn? Als bedroht von den Chaosmächten, von den Zerstörungsmächten, so wie sie ihr Leben auch immer wieder empfinden, wenn der Tod vor ihnen steht, wenn die Krankheit in ihr Leben einbricht, sei es jeden Tag von den kleinsten Säuglingen, geschütztes, gehegtes, gerettetes Leben. Und warum sind wir bloß so dumm, dass wir immer wieder meinen, meine Hand hat das getan. Das ganze 5. Buch Mose ist eine Auseinandersetzung von Mose, der schon prophetisch sagt, so wird es werden. Jede Generation wird im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, den gleichen Blödsinn machen. Gott vergessen, sich selber rühmen, hinstehen und sagen, das haben wir gemacht. Und jetzt ist nicht die Undankbarkeit das Schlimme, sondern dass man Gott verloren hat. Und was ist ein Mensch, der Gott verloren hat? Das ist der ärmste Tropf in der Welt. Was hat er denn noch? Wer Gott verloren hat, hat keine Rettung mehr, keine Zukunft, keine Hilfe, ist allein, verloren, allen den Mächten ausgeliefert. Und darum sagt Mose, Du sollst ein Bekenntnis ablegen. Was ist das Bekenntnis? Bekenntnis heißt, ich spreche das mit meinem Mund aus, ich durch eine symbolische Handlung aus 10%, die Erstlinge meiner Frucht, die Erstlinge meines Gehalts. Alles, was ich habe, soll das Erste symbolisch Gott gehören, weil nämlich alles ihm gehört. Mir gehört ja nichts. Ihr Konto. Nur noch ganz kurze Zeit für Ihr Leben können Sie drüber verfügen. Ihre Lebenszeit, Sie können nur noch kurz drüber verfügen. Ob das jetzt ein paar Tage oder ein paar Jahre sind, ist egal. Ihre Kinder, ach wissen Sie, Ihre Kinder sind nochmal froh, wenn sie aus dem Haus ziehen, sagen, jetzt machen wir unser eigenes Leben. Ihre Kinder gehören Ihnen nicht, Ihre Frau gehört Ihnen nicht. Sie sind anvertraut von Gott auf Zeit. Und wenn wir nicht merken, dass all die Güter uns gar nicht gehören, sondern es sind Geschenke der Güte Gottes, bring das doch zum Ausdruck. Ganz wichtig, durch Christen kennen ja das Geheimnis des Zehnten. Da will ich zum Ausdruck, Herr, ich nehme es aus deiner Hand und ich will dir das erste Zehntel wieder zurückschenken. Ein Bekenntnis, das mich glücklich macht, weil ich sagen kann vor der Welt, ich nehme nichts für selbstverständlich. Dass ich Arbeit habe, ist ein Wunder Gottes. Dass meine Lieben noch da sind in der Familie, dass ich noch so viel gesundheitliche Kraft habe, ist ein Geschenk Gottes. Der Tisch so reich gedeckt ist. Herr, ich will dir dafür danken. Mein erster Punkt war, man wird so schnell übermütig. Und das Zweite, mein Leben ist ein einziges Wunder. Mose hat gesagt, dann sagt das immer, wenn er da in der Überfülle lebt und immer denkt, das so automatisch, dass da alles kommt, es muss alles da sein. Und wenn mal was nicht funktioniert, wie hat der alte Mann gesagt mit 86 Jahren, jetzt bin ich ein ganzes Leben nie krank gewesen und jetzt werde ich ausgerechnet krank. Nicht, dass er so gern, dass man gegen Gott murrt und sagt, ja warum passiert mir das auf einmal? Da vergisst man ganz, wie andere Menschen schon von früher Kindheit an durchgehen. Das ist das Geheimnis der Welt. Warum hat Gott mich bis heute erhalten? Wie viele von meinen Klassenkameraden sind schon tot? Was ist das für ein Wunder? Wer regiert denn eigentlich die Welt? Unsere Generation weiß es doch. In unserem Jahrhundert. Diktaturen, Unrecht. Kriege, Bomben vom Himmel gefallen. Ist gar nicht so weit weg, wo Menschen wiederum ihr Leben bangen. Was ist das? Und die ganze Staatenwelt und die Politik ist hilflos. Was ist das, wenn ich unter dem Frieden Gottes leben kann? Während der Dankfest geht es noch viel weiter, jetzt, dass ich auf einmal merke, Gott will mich, und er erinnert Mose, das Volk an das Geheimnis und sagt, denk mal an eure Vorväter. Wie war das denn? Damals in Ägypten, was war denn der Jakob? Irgendwo ein Beduine, der durch die Wüste zog, in der Armut um seinen kargen Lebensraum. Und dann hat Gott ihn gerufen und hat ihm einen Segen gegeben. Und ihr habt Teil an diesem Segen. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, wissen Sie, dass das Gott eine Segensgeschichte mit Ihnen beginnt? Haben Sie das ergriffen und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin angenommen, ich gehöre Gott. Mein Leben in dieser Welt, das ist von Gott gesegnet, nicht bloß wegen der äußeren Güter, sondern weil der Ruf Gottes an mich ergangen ist und ich habe ihn ergriffen. Ich will mit Gott leben. Und damals schrien die Israeliten zu Gott in ihrer Not. Und er hört. Im Elend, in der Bedrängnis, in der Ausweglosigkeit, in der Angst. Es geht nicht um Dankbarkeit, sondern haben Sie den Herrn und Heiland. Haben Sie den. Haben Sie den. Wir wollen doch dankbar sein. Dass wir den Herrn haben, nicht bloß Krautköpfe. Wir haben den Herrn. Und wenn wir uns morgens ein Frühstück richten, aber das Wunderbarste ist doch, Herr, dass du mit uns durch diesen Tag gehst. Und wir nehmen dieses äußere Essen als Gabe deiner Liebe. Ich wollte Ihnen gern von einer Pfarrfrau erzählen, um es irgendwo ein bisschen zu illustrieren. in Thalheim bei Tuttlingen. Es war eine schwierige Ehe. Der Mann, kommt bei Pfarrer zuweilen vor, war ein blanker Rationalist, alles nur mit der Vernunft wollte er klären. Und nur was durch sein kritisches Denken hindurchging und Jesus hat er nur angenommen als einen Lehrer der Moral, aber nicht als einen lebendigen Heiland. Und da gab es in der Ehe natürlich immer Kippeleien und Streitereien, weil die Frau eine Beterin war und die Frau hat, so haben sie ihre Kinder später aufgeschrieben, haben ihr das Dankbuch geschrieben, den Titel Mutter. Diese Mutter hat für ihre Kinder gekämpft, damals hat es keine Einkünfte, Geldeinkünfte im Farm gegeben, nur Äcker. Und die Pfarrfrau, der Pfarrer war natürlich sich zu gut, um damit seinen Händen zu schaffen, als die Frau gemacht, die Äcker versorgt. Und die Mutter sagte, alle meine Kinder müssen studieren, jeder muss eine Ausbildung bekommen, ich werde alles tun für sie. Und dann passiert es eines Tages, die Briefe flattern, der Amtsbote bringt gleich drei miteinander ins Haus. Rechnungen. Von Tübingen, von Nürtingen und von Stuttgart für das Kostgeld, für die Studiengebühren. Und wie der Pfarrer das aufreißt, sagt er zu seiner Frau, jetzt bezahl mit deinem Glauben. Und sagt, so geht's, wenn man es ins Blaue auf Gott hineinhaust. Jetzt bringst du mich mit deinem Eigensinn in Spott und Schande. Was hat die Pfarrfrau gemacht? Sie wissen, wer sie war. Manche haben schon geahnt. Die Beate Paulus, die Tochter von Philipp Matthäus Hahn, dem Erfinder aus Echterdingen. Die Enkelin von dem originellen Pfarrer Flattich in München. Beate Paulus. Ging hinauf auf die Bühne und hat die Falltür runtergelassen. Und sie kam bis zum Morgen nicht mehr. Und dann kam sie runter. Und die Kinder wundern sich, der Mann wundert sich. So heiter. Nichts, kein Wort. Und wenig später klopft sie an der Tür. Da kommt die Magd vom Lindenwirt. Soll da rüberkommen, die Frau Pfarrer. Da geht sie rüber zum Lindenwirt. Und der sagt, ich habe heute Nacht nicht schlafen können. Ich habe im Kasten ein paar hundert Gulden. Sie brauchen es im Moment nötiger. Nehmen Sie es. Es eilt gar nicht mit dem Zurückzahlen. Und ich bin überzeugt, dass viele von Ihnen ähnliche Geschichten erleben. Dass wir einen lebendigen Gott unter uns haben. So hat das Volk Israel auf dem Wüstenzug erlebt. So haben wir es dort in den Engpässen erlebt, wo wir gemerkt haben, mit unserer Hand können wir gar nichts mehr bewegen. Aber Gott beschämt uns wunderbar. Wir dürfen ihm trauen und auf seine Hilfe harren. In dem ganzen fünften Buch Mose, das ich besonders liebe, wir hatten ja noch vor den Sommerferien zwei Predigten drüber, wo Gott sagt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Sein. Darum geht es Gott, nicht um das Dankesagen, wie artige Kinder. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieb haben, weil er dich lieb hat. Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Und er wird dich überschütten mit Gutem. Jetzt noch einen letzten Gedanken. Es geht nicht um Erntegaben, es geht um mich. Es geht nicht um Erntegaben, sondern es geht um mich. Also, Sie merken schon, ich habe Kritik, wie oft Erntedank geführt wird, als ob das nur um das Dankbarsein ginge. Ach, wissen Sie, die Heiden feiern auch Erntedank. Es geht für uns Christen um viel, viel mehr. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott, um, jetzt will ich mal so sagen, dass wir nicht mehr blind durchs Leben tappen, sondern dass wir Augen haben, dass wir Gott sehen in all den täglichen Dingen, in all dem Guten, das uns widerfährt, dass wir in der ganz unmittelbaren Tuchfühlung mit Gott leben. In einem unserer alten Kirchenbücher von 1931, das steht da drüben, der Sakristei, da heißt so schön drin, wenn man die Früchte auf den Altar legt, muss man darauf achten, dass auf keinen Fall das Kreuz in der Mitte zugedeckt wird. Schön. Ja, das darf nicht sein. Dass die äußeren Gaben das verdienen. Das ist die größte Gabe. Und das soll auch am Ende stehen, des Erntedanktags. Dass Gott mich so lieb hat, dass er mir alle meine Schuld vergibt.
dass er mich zum Kind angenommen hat, dass ich heute wieder umkehren darf und Frieden mit ihm machen darf und dass ich mit ihm leben darf. Wie hat Mose das geordnet am Erntedanktag? Ihr sollt niederfallen. Ja, warum denn? Nicht bloß gelbe Rüben und Tomaten sollt ihr hinlegen, sondern euch selber hinlegen. Das ist das Schönste am Erntedanktag. Herr, ich will mich dir aufs Neue weihen. Ich lege auch meine Sorgen bei dir ab. Dein Leben, deine Sache, was mich bekümmert. Ich lege es dahin. Und ich will frohlocken. Wie heißt da am Schluss? Du sollst dem Herrn danken und alles ihm hinlegen. Es ist erschütternd, wie jede Generation in Israel das wieder vergessen hat. Ich weiß nicht, wie lange es bei uns dauern kann. Aber dieser Erntedanktag soll wieder ein Tag sein, über all den empfangenen Wundern Gottes zu sagen, Herr, mir ist bang vor morgen, bei mir krampft sich schon alles wieder zusammen. Sie haben viele Nöte. Viele von Ihnen unheimliche Sorgen. Legen Sie doch Ihr Leben in die Hand Gottes. Ich will mit dir sein, sagt er. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Und dieses Erntedankfest war in Israel gleichzeitig der Tag der Erinnerung an die Gebote vom Sinai. Und dieses Shavuot, dieses Pfingstfest, war in Israel der Tag, wo Gott bei seinen Aposteln das herrliche Wunder vollbracht hat, seinen Geist ausgeschüttet hat über alle seine Jünger. Und er hat sie zu mutigen und fröhlichen Zeugen seiner Macht gemacht. Das will Gott heute mit uns machen, will seinen Geist in uns geben. Und dann klafft das gar nicht mehr auseinander, dass wir was von äußeren Gaben reden. Wenn Gott uns schon die äußeren Gaben gibt, wie viel mehr will er uns Liebe und Geduld, Reinheit und Sanftmut ins Herz geben? Wie will er uns umwandeln? Ach, wir haben einen großen Gott. Und er hat so viel mit uns vor. Er sucht uns. Und er will in unser Leben hinein unser Herr sein und mächtig in ihrem Leben wirken. Amen.